Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, die erste Folge im Jahr 2025, und damit haben wir natürlich auch die Halbzeit 2024-25 erreicht und wir werfen einen Blick in, 13 bzw. 15 Spiele, und wir heißt natürlich ja nach Clermont frohes Neues.
Frohes Neues an dich, Marc, frohes Neues an euch, die Zuhörenden. Ja, ich freue mich, ein Jahr ist vorbei, es geht immer weiter. Und ich freue mich, dass wir auch im neuen Jahr hier wieder mit euch gemeinsam das Jahr begrüßen und ein bisschen über französischen Rugby reden werden.
Ich weiß nicht, wie es bei euch in Clermont war, es war hier doch in Berlin feuerwerkreich, kann man vergangenen Wochenende in Frankreich zumindest rugby-technisch durchaus auch sagen, wobei das tatsächliche Feuerwerk ja teilweise ausgefallen ist. Aber Clermont ging es, glaube ich, heiß her, oder?
Also ich habe nichts mitbekommen. Ich lebe ja mitten in der Innenstadt, du weißt es. Und also kurz um null hat es so ein bisschen 10 Minuten hat es mal Peng-Peng gemacht und dann war auch schon wieder vorbei irgendwie. Es liegt entweder daran, dass alle Studenten zu Hause sind. Also es ist ja eine große Studentenstadt und auch hier nicht, also eigentlich gegenüber von mir ist ein Studentenwohnheim. Alle Rollläden zu, keiner zu Hause. Dementsprechend war hier war tote Hose. Was aber auch nicht so schlecht war. Ich meine, wir trainieren morgen wieder. Am Mittwoch haben wir regulär frei, deswegen alles entspannt, alles professionell. Habe sogar gestern Abend nochmal kurz mit dem Erik gesprochen. Und in Wann sieht es ganz ähnlich aus, denn wir müssen ja irgendwie fit bleiben. Dementsprechend große Partys sind auch bei uns komplett ausgeblieben.
Ah ja, auch sicherlich nach dem, wir kommen noch dazu, aber nach dem letzten Wochenende bei euch sicherlich auch keine ruhige Trainingswoche.
Aber dazu kommen wir. Ja, um das schon mal vorwegzunehmen, wir haben das erste Mal wieder Vollkontakt gemacht. Wir hatten ja ein öffentliches Training, da kamen über 600 Leute, was jetzt erstmal nichts Besonderes ist, aber wenn man sich dann die Temperaturen anschaut, wir hatten 0 Grad, es war gefroren, es war wirklich unglaublich, aber wir haben Vollkontakt gemacht, das ging richtig rund, weil wir es, glaube ich, einfach brauchten, uns im Training mal wieder zu testen, aber habe ich auch noch nicht so oft erlebt.
Das glaube ich gerne, der Gesichtsausdruck nach Abpfiff Rios war spannend. Ist mal so rum. Aber ja, es war ausverkauftes Haus. Nicht das einzige Mal in die Saison und das wird auch nicht dabei bleiben, denn Paris Saint-Germain kommt auch noch zu euch ins Stadion zum französischen Pokalspiel gegen Ali. Erstmal das PSG zu einem französischen Pokalspiel im Rugbystadion. Diese Saison, letzte Saison schon mal in Castres gespielt. Das hat das Stade Pierre-Antoine bzw. Pierre Fabre nur so mittelgut überstanden. Bin mal gespannt, wie das bei euch aussieht. Kriegt ihr Tickets dafür, oder?
Ja, also erstmal das Spiel war natürlich in der Stunde ausverkauft, PSG, was eine Mannschaft. Ist ganz lustig, wir haben ja auch einen Fußballverein eigentlich in Clermont. Die sind ja dann abgestiegen und irgendwie bauen die auch ihr Stadion aus und haben kaum Plätze. Deswegen findet das Spiel bei uns statt, auch an einem Mittwoch, also es ist an unserem freien Tag, was natürlich perfekt ist. Und erst sollten wir Tickets umsonst bekommen. Das wurde dann aber revidiert und jetzt bekommen wir 2 zum Preis von einem. Also wenn wir ein Ticket kaufen, bekommen wir noch eins dazu. Und die werde ich mir auf jeden Fall holen, weil PSG habe ich noch nie live gesehen, auch als ich in Paris gelebt habe. Da Tickets zu bekommen ist ja immer etwas komplizierter. Und auch etwas teurer. Dementsprechend eine super Gelegenheit. Und sportlich ist sicherlich kein Höhepunkt. Ich denke, wir gehen alle davon aus, dass PSG auch in Clermont siegreich sein wird. Aber tolles Happening und da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, am 15. müsste es sein.
Ja. Extra nochmal nachgeguckt, weil ich den Namen Verein schon wieder vergessen habe. ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, in Castres lief es für das Stadion nicht allzu gut, vor allem nicht für
Wieso?
Das
Stadion. Weil Rasen kaputt weggerätscht, oder?
Nee, die Fans haben auf der Tribüne fast die Bahn rausgerissen.
Weil besonders gut oder besonders schlecht oder einfach Fußballfans? Gut, das passiert uns beim Rugby zumindest nicht.
Also ich glaube zumindest, dass sie das Spiel recht eindeutig gewonnen haben. Ich bin gespannt, eigentlich was ich mich gerade frage, das Michelin hat ja auch eigentlich Gitter, die gebaut werden können.
Nee, das war auch ganz lustig. Also Michelin, es gibt überhaupt, ich habe noch nie da irgendwo Gitter gesehen, das ist alles offen, es ist alles, ja auch von den Logen, es ist alles super offen geschnitten, super modern, obwohl es ja eigentlich ein altes Stadion ist. Und dann im Vergleich war ich jetzt auch mal beim Clermont Foot, also beim Fußballverein der zweiten Liga. Und da ist es halt wirklich so, dass du eine große Tribüne hast für die Fans, dann hast du rechts so eine kleine Tribüne für die Ultras von Clermont und dann hast du schräg gegenüber auf der anderen Seite vom Stadion wirklich so einen Käfig, ja, wo dann, in meinem Fall waren da vielleicht 16 Auswärtsfans, die einfach abgesperrt und ist schon wirklich was anderes, Fußball in Frankreich als Rugby, auch wenn man sich die Fans anschaut. Also normal ist es ja nicht, für 16 Leute da extra so einen Käfig hinzubauen, ne? Möchte man meinen.
Meine Auswärtskultur hat die französische Polizei auch im Fußball schon sehr runtergeschraubt, muss man sagen. Also ist echt schwierig mit Auswärtsfans. Gut, jetzt ist die Ligue 2 abhängig davon, wer spielt. Meine letzte Saison war unter einem Concarneau in der zweiten Liga. Der Ort hat 2500 Einwohner. Der bringt jetzt keine 500 Auswärtsfans.
Sie haben gegen Gap gespielt. Gegen Gap, auf jeden Fall großer Verein, der wohl auch mal lange in der ersten Liga gespielt hat.
Der Vorball. En avant de Guingamp. Was? RG. Bei Rennes, Fort von Rennes, glaube ich.
Irgendwo genauso. Und ich weiß auch nur noch, dass diese 16 Mann oberkörperfrei bei, keine Ahnung, 5 Grad richtig Stimmung gemacht haben. Also das war auch unglaublich, dass ich die also über das ganze Feld gehört habe. Da war ich mir auch gedacht, also die sind hart gesonnen. Nicht nur, dass sie 8 Stunden hier hinkommen, sondern dass sie auch noch so eine Show machen. Aber gut, ein bisschen, alleine sahen sie schon natürlich trotzdem aus.
Hat Gabriel Montpied, wenn es so heißt und ich das richtig im Hinterkopf habe, ist ja auch irgendwie ein sehr spannender Fall. Diese eine merkwürdige Haupttribüne mit diesem einen riesigen halbrunden Dach. Mich auch erinnert, dass die Frauen World Series 7er auch dort lang gespielt hat. Und ansonsten hatte das Stadion ja eigentlich immer nur temporäre Tribünen. Hat auch für die erste Liga. Und war ja immer der Plan, ich weiß gar nicht, was am Ende daraus geworden ist, dass sie irgendwie ein Stadion mit 34.000 Plätzen bauen wollten, wo eben auch ihr mit euch, mit dem Rugbyverein geteilt, wo sich ja, Sam natürlich gesagt hat, was und warum sollen wir uns denn in ein geteiltes Stadion mit dem Fußballverein gehen, wenn wir unser eigenes Stadion haben, das uns gehört, das 5 Minuten mit dem Auto aus der Innenstadt zu erreichen ist. Wäre ja auch bescheuert gewesen.
Er wäre natürlich dumm gewesen, zumal ich auch jetzt in einem Stadion war. Und ich wage behaupten zu können, dass es also von 34.000 Plätzen weit entfernt ist. Sie bauen aktuell eine Gegengerade, die ist aber noch im Bau. Weil sie natürlich waren in der ersten Liga, da war es auch immer ausverkauft. Da sind auch einige Sponsoren von Clermont Rugby eben zum Fußball gegangen, ist ja klar, weil du die Top-Vereine hast. Aber mit dem Abstieg sind natürlich die Spieler abgesprungen, die da waren. Einige Sponsoren und das Fanaufkommen ist natürlich nicht annähernd dasselbe, ne? Also du kriegst ein Ticket für 5 Euro, einen Sitzplatz für 5 Euro als Student.
Zweite Liga ist in Frankreich nicht das, was die zweite Bundesliga bei uns ist. Wie gesagt, letzte Saison mit Concarneau, ein Ort mit 2500 Einwohnern. Aktuell von den 18 Vereinen ja auch wirklich nur auf Platz 15, läuft ja auch echt nicht. Ende der Hinrunde. Schwierig.
Wir sind halt eine richtige Rugby-Stadt. Also das ist einfach, Rugby ist ja an erster Stelle und Fußball. Also ich kenne auch keinen aus der Mannschaft. Die Leute würden auch niemanden erkennen, glaube ich.
Also es war immer ganz spannend, weil Clermont Foot ja lange viel investiert. War lange so dieses Team, das immer aufgestiegen ist. Seitdem dann die Rolle so ein bisschen von Paris FC geworden, oder die Rolle, die Paris FC dann übernommen hat. Unter anderem der erste Herrenverein in Frankreich, die eine weibliche Trainerin hatten. Dann danach die Nationaltrainerin wurde. Also, der Aufstieg war dann irgendwie so fast zwangsläufig nach all den Jahren, wo sie knapp gescheitert sind. Aber ja, nach dem ersten Jahr hat man nichts mehr von dem Verein gehört irgendwie.
Ja, nichts mehr gehört. Das ist natürlich irgendwie auch schade. Also er hätte mir vielleicht mal eine Chance gegeben, auch mal Paris Saint-Germain mit einem ehrenbürtigen Gegner zu sehen. Sie haben ja, glaube ich, sogar gegen PSG gewonnen. Muss man sich auch überlegen. Messi, Neymar und Mbappé in Clermont. Irgendwie verrückt. Wissen die wahrscheinlich selber nicht, wo sie gegen wen sie da gespielt haben. Sind wahrscheinlich eingeflogen, gespielt und wieder rausgeflogen. Aber es ist natürlich für den Rugby-Sport ist es natürlich perfekt, weil ja damit eigentlich die Konkurrenz wegfällt. Du hast aktuell in Clermont, was irgendwie wichtig ist, natürlich jetzt an Sportevent ist Rugby. Dann hast du ab und zu mal so MMA-Veranstaltungen. Ja, und dann hast du halt dann das, was die Franzosen so lieben, hast du halt noch Beton, was relativ viel Aufmerksamkeit bekommt in der Stadt, ist mir nicht medial. Ja, und dann hast du irgendwann auch den Fußball. Aber ja, für uns Spieler oder für uns als Verein ist natürlich top.
Also das muss man ja wirklich sagen. Sponsoren sind einige weggebrochen. Die Zahlen sich sehr stark verändert haben. Zeitlich logisch teilt sich dann. Weil man hat schon das Gefühl gehabt, dass das Durchschnitt zum 1, 2, 3. In der Erstligasaison jetzt ja wieder in die andere. Ist wieder so, wie es sein sollte.
Richtig. Um damit vielleicht jetzt auch mal auf richtig Rugby einzusteigen. Wir haben es ja schon in den letzten Folgen immer wieder angesprochen. Es gibt Nachrichten aus Paris, zumindest aus dem Pariser Vorort. Racing. Viel Drama, langes Drama. Am Anfang der Saison. Owen Farrell soll kommen. Wurde dementiert. Owen Farrell war da. Ist immer noch da. Der ehemalige Präsident Laurent Travers sollte gehen. Wurde dementiert. Und jetzt geht er. Es ist einiges passiert. Arundel hat unterschrieben für 3 Jahre. Jetzt geht er nach Bath. Also viel Drama, viel Bewegung. Warum, wieso? Ich glaube, keiner weiß es ganz genau. Das Einzige, was auf jeden Fall feststeht und was lange ja, diskutiert worden ist, war die Trainerrolle von Stuart Lancaster, der auch im Podcast von Andy Gut schon in Munster vermutet worden ist. Der hat sich jetzt zu Wort gemeldet und gesagt, sogar ja, also ziemlich deutlich, ich habe es nicht wortwörtlich mir abgeschrieben, aber so sinngemäß, diese Schlangen, die so einen Unsinn reden, das geht gar nicht und mein Platz ist hier und ich habe meinen Hut nirgends in den Ring geworfen und ich habe nur Respekt vor euch verloren. Ziemlich starke Aussage. Wenn ich jetzt aber diese Zeitleiste aus Racing anschaue, wird der Abgang dementiert, ist er in 2 Monaten weg, Marc? Was denkst du?
Ich habe ja diesen kurz vor Weihnachten, so am 2. muss dann was der 23. gewesen sein, der Montag vor Abend, wo innerhalb von einer halben Stunde Eurosport und Südradio Rugby, also heute der große der Rugby-Radiosender in Frankreich, eine halbe Stunde auseinander mit haben. Großes Meeting bei Racing. Stuart Lancaster kündigt den Spielern seinen Abgang an und Südradio direkt daneben stimmt alles nicht, er ist immer noch Trainer. Und ich glaube, er wird auch Trainer bleiben. Also ich glaube, es war wirklich so ein bisschen so eine Art Beikampf von den Führungspersonen und Jacques Lorenzetti hat sich jetzt anscheinend für Stuart Lancaster entschieden. Für mich auch Sinn. Ich glaube, es ist wirklich noch zu früh, um da eine definitive Entscheidung zu sagen, nee, läuft überhaupt nicht und war nicht gut und muss man ihm schon noch ein bisschen mehr Zeit geben. Glaube auch nicht. Also ich wüsste halt auch nicht, weshalb Stuart Lancaster zum Munster geht. Weil es ist halt, wenn du als Trainer der Unterschied zwischen Leinster und Munster ist halt auch riesig. Wenn du Leinster Sportdirektor sein kannst, in Möglichkeiten, die deren Akademie hat, die deren erstes Team hat, hat man es da ja nicht. Eher schon in Paris und ich glaube, das war einfach die deutlich größere Bühne, um dich zu messen. Ich wüsste nicht, weshalb Stuart Lancaster. Es sei denn, er sagt, er findet das Leben in Paris scheiße und, Entschuldigung für die Schimpfworte, aber findet das Leben in Paris nicht gut und möchte weggehen und. Aber wenn er jetzt.
Ich habe mir mal sagen lassen, es gibt schlimmere Städte als Paris. Vor allem, wenn man noch ein auskömmliches Einkommen besitzt.
Glaube ich auch. Vor allem. Dafür holt er ja sonst nicht seinen Sohn nach.
Der würde ja dann ganz alleine in Paris bleiben müssen, der Arme.
Ah, naja, ich meine, sind wir mal auch ehrlich, sicherlich hat er die Saison nicht so schlecht befürchtet hatten. Jetzt auch nicht so, als würde er ohne den Nachnamen oder ohne den väterlichen Beistand würde er sicherlich auch deutlich weniger Spielzeit bekommen.
Könnte man vermuten. Ich weiß es natürlich nicht.
Ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass jetzt der, dazu kommen wir jetzt gleich noch, denn es gibt durchaus einen namhaften Abgang, ob der damit zusammenhängt, das ist jetzt pure Spekulation, aber ob der neue Präsident des Vereins da hier schon entsprechend große Entscheidungen treffen wird, glaube es fast nicht, dass er in diesem Jahr oder in dieser Saison irgendwelche Entscheidungen treffen wird, die wirklich substanziell sind. Also ich glaube, das, was er jetzt, was, Entschuldigung, ich guck mal, Arnaud Tourtoulou, ein...
Ist auch ein cooler Name. Arnaud, französischer geht gar nicht, und Tourtoulou hat ja auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal.
Also dreimal UU ist schon...
Könnte auch so ein Roman sein eigentlich, cooler Name.
Er hat eine poetische Qualität. Muss man sagen. Aber ich meine, das, was jetzt passieren wird, dass sie sich einen namhaften Musiker eingekauft haben für die nächsten Heimspiele, um die Postmatch Bayern ein bisschen anzukurbeln, damit die Leute Tickets kaufen.
Darf ich fragen, wer dann der Name, also wer das ist, die namhaften Musiker?
Namen Kenji Girac. In Frankreich wirklich ein relativer Star ist. Und Verein kannte ich nicht, Franglish, den kannte ich nicht. Der dritte war, und den dritten kannte ich auch. Und wenn ich die kenne, heißt das immer schon mal was, weil ich privat hauptsächlich Death Metal höre. Heißt es dann schon immer was, wenn ich Popmusiker kenne. Also die dritten waren auch größerer Name, müsste ich jetzt mal...
Ich muss leider sagen, dass ich schon mal die beiden anderen überhaupt nicht kenne. Aber gut, also sie verkaufen jetzt also Konzertkarten für ein Rugby-Spiel.
Ja. Kenji Girac ist tatsächlich ein relativ großer Name in Frankreich. Der hat mal die zweite Staffel von Boys Frankreich gewonnen. Und hat seitdem unter anderem mit Ariana Grande und anderen internationalen Popstars Singles gemacht.
Na gut, dann nehme ich das mit der Häme, dann nehme ich jegliche Häme zurück. Ich hatte schon befürchtet, wir würden wie in Albi einen Alleinunterhalter bekommen. Hätte mich dann doch ein bisschen geschockt. Aber gut, ja, aber auch eine interessante Idee, sein Stadion voll zu bekommen. Ich meine, wäre nicht das letzte Mal, dass man im Net Defense Arena ein Konzert besucht.
Mathieu Pokora ist übrigens der dritte Name. Und es gibt noch eine vierte, Jennifer mit einem F, mit einem N, Entschuldigung. Ein F ist, glaube ich, normal, aber ein N nicht. Aber die kenne ich auch nicht. Ja, ich meine, das ergibt ja Sinn. Das ist das, was sie können. Ne? Das gibt durchaus Sinn. Und dass die Zuschauerzahlen noch nicht so doll sind oder seit Jahren nicht mehr das sein könnten, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Daher gibt es durchaus Sinn. Ne? Aber ich glaube nicht, dass der neue Präsident viel größere Entscheidungen treffen wird. Neuer Präsident heißt natürlich, es geht jemand, Laurent Travers, 10 Jahren, bei Racing wird er seine Rolle als Präsident verlassen. Vorher natürlich Trainer und Sportdirektor bei Bayonne gehen und die Rolle des Sportdirektors übernehmen. Das Gerücht ist kein Gerücht, er war immer mal, oder dass er unglücklich mit dieser Rolle des Präsidenten ist, dieser Verwaltungsaufgabe, wie er es nennt, das ist kein Geheimnis, er wollte wieder mehr im Rugby involviert sein, hat sich unter anderem als Trainer für Castres ins Gespräch gebracht, aus aber offensichtlich nichts geworden ist. Naja, ob das wirklich diese Entscheidung, ob das damit zusammenhängt, Stuart Lancaster oder er, oder ob er versucht hat, naja, wenn Stuart Lancaster geht, dann kann ich ja wieder die Rolle des Sportdirektors übernehmen. Alle Spekulationen, das kann ich auch nicht sagen, aber Fakt ist, er geht, und am gleichen Tag, wo das vermeldet wurde, ich Eigentümer Jacky Lorenzetti sagt, Stuart Lancaster hat unser vollstes Vertrauen. Das ist der richtige Mann für die nächsten Jahre.
Das Problem ist immer, wenn sowas gesagt wird, dann weiß man eigentlich schon, dass ein Problem da ist. Das ist auch im Fußball so. Also ich kann mich da noch als Kind dran erinnern, da habe ich mal Sportschau mit meinem Vater geguckt, da ging es um Hannover 96 und dann war das genau das Gleiche. Dann irgendwie der Sportdirektor wurde nach dem Spiel gefragt, ist der Trainer noch sicher? Ja, naja, auf jeden Fall, hat unser vollstes Vertrauen. Ich glaube, der wurde noch am gleichen Tag entlassen, ein paar Stunden später. Und seit diesem Tag, dann habe ich immer so ein bisschen, sobald ich diese Sätze höre, weiß ich, da könnte es... Hat sich irgendwie bei mir so abgespeichert.
Ja, ich meine, es ergibt ja auch Sinn, wenn das Vertrauen vollstens da wäre und es keinerlei Grund für Bedenken gäbe, dann müsste ich äußern. Ich glaube tatsächlich einfach, dass Stuart Lancaster sehr viel Geld verdient und man sich leisten wird wollen, ihn aus dem Vertrag rauszukaufen.
Hat er ja gerade noch Vertrag? 2 Jahre, ne? Ist ja seine erste Saison, hat er wahrscheinlich 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn er dann eine Klausel hat, eine Nicht-Entlassungsklausel, wo das Ganze nochmal teurer wird, wenn man den dann lässt, dann irgendwie 3 Millionenchen oder so, ist es eine Zahl einfach so, ich habe gar keine Ahnung. Aber solche Klauseln scheint es ja zu geben, wird doch nicht der Einzige sein, der sowas hat. Dann überlegt man sich das natürlich zweimal. Weil man muss ja dann auch noch jemanden neuen einstellen, ne? Das kommt mir nochmal drauf.
Und ich glaube, das ist auch mal der Punkt, wie so oft, mal die andere Frage noch. Was sind die Alternativen?
Es sind Alternativen, aber es ist sowieso mal ein Thema, was vielleicht auch als Spieler oder auch als Fan, was wir eigentlich ab und zu mal angeschnitten haben, aber nicht wirklich besprochen haben. Die Frage ist ja immer, was bringt Trainerentlassungen wirklich? Also was bringt es wirklich? Außer, dass du einen Schock reinbringst und sich vielleicht die Karten ein bisschen neu mischen. Die Spieler bleiben ja das Gleiche und am Ende des Tages sind Spieler, die Spiele gewinnen. Weil Spieler muss tackeln, Spieler muss Ball fangen, Spieler muss einen Versuch legen. Als Trainer bist du Organisator, du bist Dienstleister, du bist Motivator etc. 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 Aber die Arbeit auf dem Feld, die Umsetzung jedes Plans muss halt ein Spieler machen. Und du kannst jetzt den Trainer der All Blacks nehmen und der kann den BSV, RK03, den BRC trainieren, aber die würden international dann wahrscheinlich trotzdem dann nichts reißen, ne? Wenn du die dann gegen Australien spielen lässt, weil die Spieler einfach das Niveau nicht haben. Dementsprechend vielleicht die Tendenzen dazu, Trainern auch lange Vertrauen zu geben, auch mal, was weiß ich, mit denen abzusteigen, wieder aufzusteigen, sich international zu qualifizieren, ist eigentlich etwas, was ich begrüße. Einfach weil Stabilität in den Verein gibt.
Ist auch eine Sache mit diesen Trainern. Eine Sache, die relativ neu ist im Rugby.
Stimmt.
5 Jahren, 10 Jahren, also nicht mal keine 10 Jahre, 5 Jahre ungefähr vielleicht. Dass sich der Trend so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Früher war das nicht so. Also selbst bis vor ein paar Jahren, nachdem Castres das letzte Mal Meister war, wann war das? 2013?
Ja, mit Christoph Orios, ne?
Dann vorletztes Mal. Danach hatten sie ja diese eine Saison, wo sie fast abgestiegen sind. Selbst da sind sie fast bis zum Ende, haben sie dann gesagt, naja, also aber Trainer entlassen machen wir nicht. Wir lassen den Vertrag von unserem Trainer im Jahr darauf auslaufen und werden nicht verlängern. Und dann ist Urias gekommen, aber sie haben Trainer nicht entlassen. Clermont ja genauso, nachdem sie Meister geworden sind und danach fast abgestiegen sind, wurde ja auch nichts dran gerüttelt. Die Trainerentlassungen mitten in der Saison sind eine relativ neue Sache.
Jetzt ist für dich ein Zeichen, dass dich das Rugby immer mehr dem Fußball annähert, dass wir irgendwann 20 Jahren möglicherweise die Verhältnisse haben, die wir heute im Fußball haben, was A, Geld angeht, aber was B, auch diese Professionalisierung angeht, diese Schnelllebigkeit des Geschäfts. Wünschst du dir das für deinen Sport als Fan oder sagst du, braucht man eigentlich nicht?
Aber das sind ja die Dinge, die einen auch bei viel nerven, oder? Also dieser Gedanke, okay, Sport ist es Geschäft. Ist natürlich. Dafür ist halt auch einfach sehr viel Geld im Spiel. Aber kann ich sagen, dass ich wirklich Freude daran habe? Willst du als Fan irgendwie eine Reaktion vom Team sehen? Also dafür ist halt auch einfach, da bringt es halt auch einfach zu wenig. Und wenn wir jetzt wirklich anfangen, irgendwie Menschen als, nicht mehr als Menschen zu sehen, sondern als ja, Arbeitsmaterial, finde ich schwierig. Ich meine, klar, mit den Spielern waren es bis zu einem gewissen Grad schon.
Ja, ist ja so, also die allermeisten von uns müssen alle 2-3 Jahre um einen neuen Vertrag kämpfen, müssen umziehen. Das sind ja so ein bisschen die Schattenseiten auch des Geschäfts, dass du so eine Stabilität eigentlich nicht hast, weil du wirst als Mensch bewertet und du wirst als Spieler bewertet. Aber in allererster Linie wirst du als Spieler bewertet. Du kannst ein Top-Mensch sein, wenn du als Spieler das nicht bringst, dann oder in den Augen von Verantwortlichen das nicht bringst, immer auch Perspektive, dann muss man eben die Konsequenzen halt ziehen, ne?
Ich glaube, es funktioniert im Rugby halt auch noch. Man kann darüber streiten, ob es im Fußball funktioniert oder nicht. Nein, aber es wird noch viel weniger im Rugby funktionieren, weil die Rugby-Welt einfach so viel kleiner ist. Das, was Rugby halt so lange ausgezeichnet hat und das macht, ist eben, dass es eine kleinere Welt ist, dass es regional ist, dass es oder diese regionale Identität hat. Die Spieler und Trainer hast, mit denen du dich lange identifizieren kannst. Und haben es ja auch gesehen mit den ganzen Trainerentlassungen. Ist halt nicht, du holst mir nicht einfach einen Trainer aus Griechenland oder der Türkei oder Norwegen oder was auch immer. Nein, es ist der eine Trainer, der gerade keinen Job hat und bei einer anderen Stelle dann wieder jemand entlassen wird, dann wird die Person eingestellt, die dann gerade wieder. Ja, das hast du im Fußball auch bis zu einem gewissen Grad.
Beispiel halt Paris so entlässt Karim Gesal und Lyon 3 Monate später stellt ihn wieder ein.
Ja, es gibt halt nicht so diese Masse an Alternativen. Und gehe ich dann halt irgendwo von diesem kleinen Fell einfach nicht. Ja, klar, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, ne? Und wenn es wie im Fall von Karim Gesal auch menschliche Gründe hat, dann formulieren wir es vielleicht mal so rum. Ja, na klar, ne, dann muss was gemacht werden, aber wenn es nur sportliche Gründe hat, denke ich auch immer, die Geduld würde allen gut tun.
Sehe ich genauso. Wir können uns nicht streiten, wir sehen das ähnlich. Also, ja, Stabilität in einen Verein zu bringen, ist das Allerwichtigste, glaube ich. Einfach ein klares Projekt zu haben, weil wenn du alle 2 Jahre, jedes halbes Jahr dein sportliches Projekt ja auch veränderst, ne? Die Recruiting-Strategie, es gibt ja so im Französischen nennt man das Plan de Succession, also welche jungen Spieler möchtest du entwickeln, was möchtest du rekrutieren, wie möchtest du aber auch Rugby spielen, deine Identität. Und wenn man das alles jedes halbe Jahr, jedes Jahr ändert, jede Saison, ist es natürlich wirklich schwer, so einen, ein tolles Konstrukt oder als Team oder als Verein zu haben.
Ist ja, glaube ich, das beste Beispiel. Haben eigentlich. Aber gut. Montpellier kommen wir gleich noch. Schulz muss auch US Neustadt haben. Midi Olympique schreiben hat er an einer Wirbelsäule verletzt. Den Rest der Saison ausfallen. Da natürlich gute Besserung von unserer Seite.
Gute Besserung.
Hoffen wir mal, dass es schnell wieder bergauf geht. Vor allem, dass wir uns nicht allzu sehen. Ich jetzt mal den Nein. Abkathaus, dem 13. Spieltag. Im Ende der Hinrunde. Direkt zum nächsten Nachspieler. Max. 48-24 in Po verloren. Wurde in der 52. Minute eingesetzt. Da lagen sie dann allerdings schon 34, 15 oder irgendwas in die Richtung hinten. Hier war also schon relativ entschieden. Aber in Fairness sicherlich erwartetes Ergebnis.
Also muss ich widersprechen, es gab eine ganz lustige Situation, nach dem Training waren alle am Duschen und da kam jemand rein, also Leon Dariker, französischer Nationalspieler, meinte, Jungs, ich habe so ein Gefühl, heute gewinnt Wallenpo, die werden Po gewinnen. Und wir waren alle so, wissen wir nicht, aber hat sich das also rausgestellt, ja, war eigentlich schon 50-50, also es gab zumindest einige bei uns im Lockerroom, die dran geglaubt haben. Und ich habe auch dran geglaubt. Ich habe gedacht, ja, warum nicht? Warum sollen die nicht da nicht gewinnen? Die haben jetzt zu Hause verloren. Das gibt man ja in der Regel so eine extra Motivation. Und dass es dann am Ende so deutlich wird, das ist irgendwie schon sehr bitter. Da muss man ja wirklich sagen, auch mit Blick auf die Tabelle, wann 15 Punkte auf dem letzten Platz. Ich will nicht sagen abgeschlagen, aber 13., 12., 11., 22, 23, 23 Punkte und dann hast du Po auf dem 10. Platz mit 24 Punkten. Ja, du musst langsam punkten, wenn du wann bist. Du musst dranbleiben. Nächste Woche wird es nicht leichter, weil dann kommen wir und wir haben jetzt zu Hause verloren. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Du musst eine Reaktion zeigen. Dementsprechend ist es einfach, es ist schade, weil es halt ein direkter Konkurrent einfach ist, wo man hätte punkten können, vielleicht noch wenigstens einen Punkt mitnehmen können, um eben dran zu bleiben. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich auch mit Brief erlebt habe halt, ne? Und es ist bitter, weil 50 Punkte ist halt auch wirklich deutlich, ne?
Ja, sie haben halt, aber Wann hat ganz gut hier angefangen und am Ende den letzten Versuch noch gekriegt haben, ja, aber zwischenzeitlich war Po schon, hätte nicht sein müssen. Auf der anderen Seite finde ich persönlich schon, dass Po die Saison viele unter den eigenen Möglichkeiten gespielt hat. Bahn, wie der Tabellenplatz ausgesagt hat. Hat es mich jetzt nicht unbedingt überrascht. Ob man auf der anderen Seite, ja, wann haben wir auch in La Rochelle gewonnen? Also warum nicht? Also ich hätte nicht dran geglaubt.
Und das Bittere ist halt auch, dass den direkten Konkurrenten, das ist jetzt schon angesprochen mit Perpignan, die haben eben gepunktet halt, ne? Es ist immer so, wir haben es auch mal zum Beispiel mal gegen Lyon auswärts gewonnen mit Brief, was natürlich unglaublich ist. Aber gleichzeitig hat Perpignan auch gewonnen. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel. Und du brauchst halt einfach diese Punkte, wenn der Gegner nicht punktet. Darauf kommt es an. Und ja, jetzt macht halt Perpignan schon einfach einen weiteren Schritt und der fehlt halt wann. Das heißt jetzt, man kann sich ja ausrechnen, wann muss jetzt halt ja zweimal mehr gewinnen als Perpignan, um das wieder einzuholen und dann vorhin zu sein. Das ist ja relativ rechnerisch. Ist ja heute, kannst ja alles errechnen, genauso wie mit der Qualifikation für die Top 14, um sich zu qualifizieren, hatte man die letzten 3 Jahre mindestens 65 Punkte gebraucht. Dann kann man sich einfach einen Graph machen und dann sieht man, wo man ist als Verein. Wir mit Clermont sind jetzt ja so ziemlich in der Tendenz genau da. Aber wenn wir halt für die Top 4 uns qualifizieren wollen, brauchen wir dementsprechend mehr Punkte. Und aktuell sind wir halt auf diesem Strich, der genau diese 65 Punkte halt hat. So, und das Gleiche kann man auch machen für Teams, die absteigen. Da muss man halt jetzt langsam ein bisschen punkten einfach, um die auch die Hoffnung noch zu behalten. Aber nicht nächstes Wochenende, denn da sollen sie sich aufheben für danach.
Du hast gerade schon gesagt, Perpignan haben gepunktet, haben sehr dominant gewonnen gegen La Rochelle, 21-3. Ergebnis hätte deutlicher sein können. Perpignan hätte einen Offensivbonus sicherlich gehabt. Voll im Haus. La Rochelle schon wieder ein sehr nüchternes Ergebnis.
Ja, dementsprechend waren ja auch die Äußerungen von O'Gara, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, was ich auch interessant fand. Ich glaube, das erste Mal, dass ein Trainer das so sagt, der meinte einfach, er hat dann 3 Spieler gesagt, die waren heute auf dem Niveau, alle anderen eben nicht. Und es gibt auch internationale Spieler, ist das jetzt sogar ziemlich genau zitiert, ich sage es seit 10 Jahren, es gibt mittlere Spieler, die internationale Spieler sind halt. Und die einfach nicht so gut sind. Und wenn du für La Rochelle spielen willst, musst du bestimmte Standards haben. Und das hatten heute einige nicht. Und das fand ich schon eine ziemlich harte Aussage, zu sagen, okay, ihr seid Internationals, aber am Ende des Tages seid ihr mittelmäßig. Weil ich es ich fand es irgendwie fair, weil wenn man sich das als Deutscher vielleicht öfter auch mal denkt oder sowas, oder als jemand, der aus einer Tattoo Nation kommt, du sitzt heute im Fiji-Trikot da, wobei die natürlich nicht mit Deutschland zu vergleichen sind, aber fand ich schon erschreckend irgendwie ehrlich, vielleicht auch ein bisschen zu ehrlich, das weiß ich nicht, in der Umkleide von La Rochelle auslösen wird, aber war schon, fand ich, einfach eine überraschende Pressekonferenz nach dem Spiel. So einer Deutlichkeit auch den Spielern zu sagen, das kann nicht sein.
Ja, ich meine, das hat er ja die Saison schon ein paar Mal gemacht. Oh, das ist halt auch einfach. La Rochelle sind vollkommen in Ordnung. Nicht, aber eben halt nicht das, was der eigene Anspruch ist. Und nur das Gefühl, dass dieser Gara-Cycle so ein bisschen, man hat so das Gefühl, er hat ja die Saison schon einige drastische Worte gewählt. Spieler sich mal lieber auf Rugby konzentrieren sollten, anstatt auf die Immobilienanzeigen auf der Ile de Ré. War jetzt auch keine Aussage, wo man sagt, naja gut, das macht man nebenbei. Ne? Das waren ja teilweise schon drastische Worte. Dass er das Team trotzdem nicht mehr so in der Form zu erreichen scheint. Oder es einfach einige Spieler gibt, die vielleicht einfach körperlich nicht mehr so auf sind, wie sie es vor ein paar Jahren waren. Ich meine, es sind ja auch der ein oder andere, der einfach schon recht alt ist. Weiß ich nicht.
Keine Altersdiskriminierung hier im Podcast.
Ja, aber ich meine von Nuini Antonio. Der ist nicht mehr der Jüngste. Bei seinem Gewicht und seiner Belastung würde es mich halt auch einfach nicht wundern, wenn er einfach nicht mehr allzu. Wenn die Knie nicht mehr so mitmachen wie noch vor ein paar Jahren. Weiß ich. Knie vielleicht nicht mehr ganz so wollen wie er, würde mich halt auch nie wundern.
Könnte sein, ja.
Ich meine, ich würde mir wünschen, dass La Rochelle ein bisschen aufdrehen. 100 Spiele in Folge Eigenstadion ausverkauft und das, obwohl sie das Stadion kontinuierlich vergrößert haben, ist schon beeindruckend. La Rochelle ist eine der schöneren Stadien in der Liga und es gibt einige schöne Stadien. Ich würde mir schon wünschen, dass sie es nochmal rumdrehen können. Aber so oft wie Ron O'Gara die Saison schon zu drastischen Worten gegriffen hat und mäßig viel zu bringen scheint, weiß ich nicht.
Ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall im Sattel bleiben. Also,
ja.
Ist ja auch einer der wenigen internationalen Trainer, der tatsächlich Französisch gelernt hat. Ja, doch, also er kann wirklich gut Französisch und hat ja auch also den ein oder anderen Banger schon rausgehauen, ja. The opportunity is fucking enorm. Also, das waren Sprüche für die Ewigkeit. Dementsprechend glaube ich, dass er, ja, ich meine, er hat zweimal den Champions Cup gewonnen mit La Rochelle, also der Mann bleibt.
Och, weiß nur nicht, wie sinnvoll ich. Perpignan ist aber tatsächlich nicht das Team, das auf dem Relegationsplatz steht. Das ist Lyon. Das zweite Mal in Folge unentschieden gespielt haben. In glückliches Unentschieden bei Racing. Die offensiv durchaus was geboten haben. Kurz vor Ende des Spiels, 2 Minuten vor Ende des Spiels, auf 25, 22 erhöht mit einem Penalty. Dann nach dem Ankick Ball nach vorne verloren. Von vorne nimmt den Ball auf, also absichtliches Offside, Penalty für Lyon, die dann ausgleichen zu 25-25. Bitter für Racing, glücklich für Lyon, 2 Unentschieden in Folge gegen Toulouse und gegen Racing, aber immer noch auf dem Relegationsplatz. Ist trotzdem ein Aufwärtstrend?
Ich glaube, das hätten die unterschrieben. Unterm Strich ist es ein Sieg. 4 Punkte, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, wenn die, sag ich mal, du machst ja, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben die und die Spiele, Toulouse zu Hause, Racing auswärts, wenn wir am Ende 4 Punkte haben, ich glaube, hätten alle unterschrieben. Also kann man mit zufrieden sein.
Für Racing sieht das ein bisschen anders aus, aber...
Könnte sein, ein kleines bisschen an.
Sind aktuell 9. auf dem 6. Platz. Einige Punkte hinter den Playoff-Plätzen haben ja seit ihrem Aufstieg 2013 Playoffs verpasst. Erstmals wieder soweit ist, gespannt sein. Leon auf der anderen Seite auch ein Team, das lange in dieser Tabellenhälfte gesehen hat. Beenden die Hinrunde auf Platz 4 nach ihrem 33-12 Sieg. Beeindruckender Sieg. Auf der anderen Seite mittlerweile das, was man von La Rochelle eigentlich erwartet. Seite langjähriger Spieler von Leon, Rémy Bagé, Versuche gelegt hat. Fast ein gelungener Tag für
ja.
Bordeaux, Toulon. Interessantes Spiel. Ich würde gerne sagen, aber ich habe nichts davon gesehen. Lag jetzt nicht mal an Familienfeiern, sondern einfach daran, dass das Fernsehbild bei dem Nebel einfach wirklich nicht doll war. Es war ein sehr, sehr nebliger Tag. Der sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Enzo Hervé nicht den besten Tag in seinem Kicking Game erwischt hat. Am Ende, ja, 21-17.
Ja, geht schon in Ordnung. Generell war das ein interessantes Format, was sie gewählt haben für diesen sogenannten Boxing Day. Es gab, glaube ich, ab 14 Uhr ging es los und dann alle 2 Stunden wurde ein neues Spiel angekickt. Das heißt, du konntest, das war, wann war denn das am 1., nee, das war vor Weihnachten, am 23., richtig? 25.? Hilf mir auf die Sprünge, wann das war. Weil ich wollte nämlich sagen, du konntest entweder am 1. oder 2. Weihnachtsfeiertag oder 3. Weihnachtsfeiertag, 28. war das, ne?
20. 29. ja.
Ja, du konntest dich ab 14 Uhr vor die Glotze hängen und dann konntest du bis spät abends sitzen bleiben und nur Rugby gucken. Für den Zuschauer natürlich genial. Ja, für uns Spieler ist natürlich, was heißt ein Ärgernis, aber ist natürlich, ja, muss halt an Weihnachten arbeiten, muss halt irgendwie trainieren. Ne? Aber er war ein interessantes Format, das Spiel eher weniger interessant.
Blues Paris fällt in eine ähnliche Kategorie, auch sehr neblig, weshalb dann auch das letzte Spiel des Jahres war, das Feuerwerk und die Drohnenshow leider abgesagt werden mussten. 38-23 am Ende für Toulouse im Stadium. Ist immer schwer zu sagen. 38 Punkte haben sie Paris eingeschenkt. Das klingt jetzt erstmal nicht in einer schlechten Performance. Finde aber trotzdem, dass Toulouse fast ein bisschen hinter den eigenen Möglichkeiten geblieben ist. Vor allem, weil Paris mit einem Team angereist ist, was nicht unbedingt ihre erste Mannschaft ist.
Ja, auf Social Media natürlich das Team wohl abgeschrieben, dann haben gedacht 50 Punkte. Aber es waren, wie viele waren dabei? Es waren 1, 2, es waren 3 Leute im Team, mit denen ich damals noch gemeinsam in der U21 gespielt habe, von denen einer sogar sein Top 14 Debüt gegeben hat. Da war noch ein 18-jähriger Flyhalf dabei, der auch sein Top 14 Debüt gegeben hat. Es war ein junges, unerfahrenes Team. Also kann man so sagen.
Aber haben sie sich gut verkauft, haben sie sich teuer verkauft, das ist natürlich immer schwer zu sagen, oder ist immer gut formuliert, wenn man 38 Punkte bekommt, aber...
Und 0 Punkte natürlich auch mit nach Hause nimmt, ne? Also.
Es gab schon andere Teams, die deutlich mehr Punkte...
Und Toulouse ohne Dupont.
Ja, dafür die Rückkehr von Romain Tamac.
Er hat sich ja gegen uns verletzt, ne? Glaube ich. Er hat ja gegen Clermont auch gespielt, oder?
Oder WM noch?
Aber kam er nicht zurück, hat sich dann wieder verletzt und ist jetzt wieder zurückgekommen?
Geht. Aber ist möglich. In jedem Fall mit von der Partie. Geht aber, glaube ich, trotzdem. Ja, Dinge, die nicht in Ordnung gehen. Wir haben es jetzt lange rausgezögert, aber in der Lage von Clermont in diesem Jahr noch viel mehr. Rechnet gegen Montpellier. Wenn Keller auf den 7. Platz sind, 18-22, darunter ein, ja, vom, aus meiner Perspektive, ich habe ja nur die Highlights von dem Spiel gesehen, fragwürdiger Versuch von Kobus Reinach. Wie habt ihr das Spiel vor Ort wahrgenommen?
Jetzt natürlich erstmal bitter. Ich glaube, man darf auch sollen, ja, man kann jetzt nicht mehr irgendwie zurückkommen, weil das Spiel ist leider vorbei. Wir wussten, was Montpellier machen möchte. Ich meine, sie haben starke Stürmer, sie kicken den Ball viel. Wir waren gut vorbereitet, aber wir haben es nicht umsetzen können, weil sie uns nämlich, ja, glaube ich, den Standard und einen Kontaktpunkten einfach dominiert haben und wir deshalb unsere Stärken nicht wirklich ausspielen konnten. Wenn man dann auch ein bisschen undiszipliniert dazukommt, ohne jetzt den Schiedsrichter oder sowas zu bewerten, aber macht es natürlich nicht einfacher dann. Und wenn du dann jemanden hast auf der Seite von Montpellier, der dir den Ball aus 60 Metern zwischen die Stangen hauen kann, wird auch jeder Strafstoß bestraft. Das war der Fall. Es ist sehr bitter vor ausverkauftem Haus. Es war einfach eine absolute Dummheit, dieses Spiel zu verlieren. Und deswegen umso wichtiger jetzt am Samstag bzw. am Sonntag um 21.05 Uhr bereit zu sein.
Dass es jetzt das fünfte Mal in Folge ist, dass Tiotok auf der 10 gespielt hat. Wo er sich anscheinend sehr machen scheint. Generell die 10er-Auswahl für Montpellier die Saison ein bisschen komisch. Leo Colli, während der 9er, hat oft auf der 10 gespielt. Dann haben sie ja mit Domingo Miotti gelernten 10er, der ja aus Oyonnax gekommen ist, der letzte Saison einer der besseren Zehner in der Top 14 war, der sich nicht so, ja, sehr spannend zu Talk, der, ich meine, er kann ja offensichtlich auf der 10 spielen, der aber ja nicht so häufig gemacht, aber er scheint ja zu laufen.
Ja, auf jeden Fall. Gerade sein Kicking-Game ist halt, ne, echt, echt beeindruckend.
Tatsächlich, ich habe gerade nochmal geguckt, Mingo Miotti ist tatsächlich der einzige wirkliche Zehner, den sie haben. Vincent ist eigentlich ein Center, wird aber als Zehner gelistet, aber hat eigentlich die meiste Zeit auch... Aurélien Barrault ist 19, gerade 8... dann noch ein Italiener, Giovanni Santé, der auch eigentlich bei den Espoirs ist. Aber ansonsten haben sie mit Domingo Miotti eigentlich nur einen Zehner. Nicht überraschend, dass sie dafür dann Leo Colli und Jotok mal verschieben müssen.
Ich meine, ein bisschen Rotation brauchst du natürlich, ne? Und Jotok, wie gesagt, ist auch nicht der Schlechteste.
Und dafür aber 8 Neuner in ihrem Kader.
8 Neuner? Aber mit U21-Spielern dazugerechnet, oder?
Die in diesem Jahr schon erste Mannschaft gespielt haben. Aber ja, es sind einige, es sind 3 aus der nee, 4 aus der U23. Weil, ja, viel.
Ja, Leistung. Anscheinend einiges an Talent auf der 9er Position in Frankreich.
Machen wir mal vielleicht, bevor wir Ende kommen, einen kleinen Rückblick in Runde. Wir haben 2 Teams vorne wegrennen und das hinten abgeschlagen ist. Toulouse und Bordeaux, die beiden Finalisten aus dem letzten Jahr, die mit 7 bzw. 8 Punkten Vorsprung die Tabelle anführen. Dahinter ist aber eine ganze Menge Bewegung. Also dieser Viererblock, die um die Finalrunde mitspielt. Aus Toulon, Bayern, Clermont, La Rochelle. Inter bleibt es dann aber auch noch spannend, ne? Also vor allem unten dieser Relegationsplatz. Und das ist vielleicht im Moment so für mich diese spannende Frage: Was glaubst du, wer wird auf diesem Relegationsplatz am Ende landen? Weil Perpignan haben wir gesehen, zeigt gute Leistung, Lyon ist im Aufwind. Stade Français werden sicherlich auch nicht auf ewig unten drin bleiben. Po und Racing so ein bisschen im Mittelfeld, so in der Waage, aber da ist ja wirklich noch alles offen. Oder wird es am Ende vielleicht sogar wann?
Ah, vielleicht. Also wenn sie, weil es natürlich jetzt schon fast 10 Punkte Abstand sind, aber ich kann mir vorstellen, dass Lyon tatsächlich da bleibt. Einfach weil Perpignan sehr heimstark ist, glaube ich. Werden zu Hause vielen Probleme bereiten können. Ja, Stade Français, Relegation ist irgendwie auch schwer vorstellbar. Racing kann ich mir nicht vorstellen, Castres genauso wenig, Po, ich glaube irgendwie auch nicht, wobei das halt, also es ist wirklich ganz schwer, es ist wirklich leider, was heißt leider, ja, für uns Fans, für die Fans umso besser, aber es bleibt so spannend, wenn ich mich heute festlegen müsste, würde ich sagen, es ist Lyon, aber so wie ich die Top 14 kenne, kommt am Ende sowieso alles ganz anders. Für wen, für dich ist es wer?
Es ist schwer zu sagen, aber ich würde fast... Ja, es ist wirklich schwer zu sagen, aber es fällt mir schwer, Perpignan da unten ein... Ich glaube, wenn Perpignan eine Sache kann, dann sich wieder rauskämpfen, weil ihnen fehlen 2, 3 wirklich wichtige Stammspieler, fehlen seit einem halben Jahr und sie haben sich trotzdem gut gemacht. Lyon haben den besseren Kader. Ich glaube, Lyon fehlt halt so ein bisschen das, was Perpignan seit Jahren aushält, diese Kontinuität, der Kampfgeist, einfach auch ein Stadion, das eine absolute Festung ist. Ja, es bleibt am Ende eigentlich fast nur Lyon, weil Po ist, glaube ich, auch einfach deutlich besser, als der Tabellenplatz aussagt. Stade Français haben noch besseren Kader als Lyon. Das, was Stade Français, ich meine, Stade Français hat 2 Probleme, meiner Meinung nach. Und das Disziplin ist einfach in diesem Jahr nicht gut. Und die andere Sache, die sie in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, diese bombensichere Defensive, die haben sie in diesem Jahr auch nicht. Aber das sind ja Probleme, die sich lösen lassen. Vor allem der Disziplinteil ließe sich ja in jedem Fall lösen. Bei Lyon sehe ich aktuell einfach nicht, dass da so eine glasklare Lösung dabei ist, wie man sagt. Hier, also, da zwei Dinge, die sie umstellen können und dann wieder voran.
Ich glaube, am Ende des Tages wird es ja immer Dynamik. Es geht einfach so ein positives Momentum aufzubauen und dann jedes Spiel dieses positive Momentum weitergehen. Das muss man halt aufbauen, das muss man auch erzwingen und dann ist alles möglich. Egal für welche Mannschaft. Aber aktuell ist es ein Kampf, ein offener Kampf, ja.
Aber das, was man in jedem Fall muss, ist, dass dieser Relegationsplatz so spannend wie er ist, natürlich auch bedeutet, dass wenn alle Erstligateams besser werden, es auch für die schwieriger wird. Natürlich auch einfach sagen,
ja, so um dich zu unterbrechen, ich glaube, egal welches Team die Relegation spielen wird, sie werden sie gewinnen.
Fürchte ich leider auch. Auch immer in den Fairness dafür war der Relegation auch gedacht. Also füllt ja dann ihren Zweck. Gerade aus Zweitliga. Klar, Grenoble, Brive. Ja, so ein bisschen die Favoriten sind. Natürlich können die konkurrieren, natürlich können die mithalten. Und ein 1 gegen 1 ist, oder so ein One-Off-Spiel kann immer viel passieren, aber aktuell nicht, dass Lyon oder Stade Français oder wer auch immer fährt und verliert.
Sehe ich ganz ähnlich. Auf jeden Fall.
Wieder knapp eine Relegation scheitern, aber ist dann, wie es ist. Ansonsten die große Frage, natürlich wird Toulouse die auch diesem Jahr, auch dieses Jahr wieder Meister?
Ja, die Antwort kennst du doch. Also, wir werden alles dran setzen, um das zu verhindern.
Es fällt aktuell wirklich schwer zu sehen, wer Toulouse aufhalten kann. Ich hoffe einfach, dass wir in diesem Jahr ein Spiel.
Wir werden alles dafür tun.
Ja, ich meine, auch da gilt natürlich das Gleiche wie in einem Relegationsspiel. Im Finale kann alles passieren, ne? Und auch auf dem Weg dahin. Ich bin sehr gespannt. In jedem Fall sehr gespannt. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass auch in diesem Jahr viel Rugby schauen könnt und werdet. Wir werden unser Bestes tun, euch auf diesem Weg zu begleiten. Vor allem natürlich, was französischen Rugby angeht. Ihr Fragen, Anregungen, Wünsche für die nächsten 12 Monate Berichterstattung habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram auf bimblerrugbypod oder eine E-Mail an info@bimblerrugby.de. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.